Deutschlandfunk. Campus und Karriere.
Man mag es kaum glauben, aber so ist es. Die meisten Unternehmen unterschätzen die Bedeutung von Weiterbildungen für ihre Mitarbeiter. Das und mehr zeigt die TÜV-Weiterbildungsstudie, deren Ergebnisse wir gleich vorstellen. In unserem heutigen Themenschwerpunkt geht es später um Schulstraßen als probates Verkehrsberuhigungskonzept, als wirksame Maßnahme gegen bis vor das Schultor heranbrausende Helikoptereltern und als pädagogische Idee für selbstständige Kinder, die erfrischt und entspannt den Unterricht beginnen. Ich bin Thekla Jahn, schön, dass Sie dabei sind. Der Mangel an Fachkräften hat abgenommen. Erstaunliche Zahlen, die das IFO-Institut heute vorgelegt hat. Sie haben es sicherlich schon gehört, zum Beispiel bei uns in den Nachrichten. Aber bei näherer Betrachtung ist es auch wieder nicht so erstaunlich, denn dahinter steckt die aktuell schwierige Wirtschaftslage in Deutschland. So lässt sich die nachlassende Nachfrage nach Fachkräften erklären. Sie wird aber auch wieder nach oben gehen. Klar ist, Fachkräfte gibt es nur bei geeigneter Aus- und vor allem Weiterbildung. Die Unternehmen müssen auf Digitalisierung und KI reagieren. Gesellschaftliche Trends wie Diversität, die Generation Z und moderne New Work-Konzepte beeinflussen die Arbeitswelt. Berufsbilder verändern sich, neue Kompetenzen und Skills sind gefragt. Welchen Stellenwert hat die Weiterbildung in Unternehmen? Für die sogenannte TÜV-Weiterbildungsstudie wurden 500 Unternehmen befragt. Mein Kollege Leonard Römer hat sich die Studie angeschaut und er hat auch gesprochen mit Stimmen aus der Weiterbildungsbranche.
Glauben Sie mir, als das erste Mal ich irgendwelche Faxgeräte gesehen habe, habe ich nicht vergessen, aber wer zur Hölle braucht Faxgeräte?
Seit fast 40 Jahren bietet Alan Bartel IT-Schulungen für Firmen an. Ob Microsoft Excel, Adobe Photoshop oder jetzt im Bereich der künstlichen Intelligenz. Seine Erfahrung zeigt, der Bedarf an beruflicher Weiterbildung im IT-Bereich wird nicht kleiner.
Der wesentliche Faktor ist, dass die Menschen mit dem Werkzeug, mit dem sie arbeiten, einfach besser, schneller, zuverlässiger vorankommen und nicht x Mitarbeiter fragen müssen, wie geht das? Das hält nämlich dann gleich zwei Leute auf. Das kostet Zeit, Arbeitszeit, die wertvoll ist und entsprechend die Produktivität sinkt.
Das zeigt auch die aktuelle Weiterbildungsstudie des TÜV. 4 von 5 Unternehmen bilden demnach gezielt weiter, um gegen den Fachkräftemangel anzugehen. Doch obwohl den meisten Unternehmen der Wert von Weiterbildung klar ist, haben die wenigsten eine schriftlich fixierte Weiterbildungsstrategie, sagt Joachim Bühler, Geschäftsführer des TÜV-Verbandes.
Das ist tatsächlich verwunderlich, denn Weiterbildung ist ja jetzt keine Sache im Unternehmen, die man im Arbeitsalltag so integriert, sondern Unternehmen haben strategische Ziele, wollen sich weiterentwickeln, wollen wettbewerbsfähig sein. Und welche Rolle da Weiterbildung spielt, gerade vor dem Hintergrund dieses Fachkräftemangels und der neuen technologischen Trends. Das ist schon auch eine unternehmensstrategische Frage.
Viele Unternehmen fühlen sich aber von der Politik alleingelassen. Gerade kleine und mittlere Unternehmen fordern mehr finanzielle Unterstützung und Orientierung. Die Bundesregierung hat sich dem EU-Ziel angeschlossen, den Anteil der weiterbildenden Betriebe bis 2030 von jetzt 52 auf dann 65% zu erhöhen. Doch dass sich in Deutschland noch immer weniger Menschen beruflich weiterbilden als etwa in Skandinavien, zeigt für Joachim Bühler auch eine politische Prioritätensetzung.
Wir in Deutschland reihen uns da so ein bisschen im Mittelfeld ein. Die Frage ist das für Deutschland und auch vor der ökonomischen Situation, in der wir jetzt stehen, ist das ausreichend? Und da ist unsere Haltung ganz klar nein. Wir brauchen hier deswegen auch politische Instrumente, um an diesem Mindset-Wechsel zu arbeiten, um dieses lebenslange Lernen von einer Sonntagsansprache in die unternehmerische Praxis zu setzen.
Dazu gehört für ihn auch die Umsetzung der im Koalitionsvertrag vereinbarten Bildungsteilzeit. Den größten Bedarf an Weiterbildung sehen die Unternehmen außer in den Bereichen Digitalisierung und Nachhaltigkeit auch bei den Führungskompetenzen. Das liege auch daran, dass aufgrund des Fachkräftemangels immer mehr Aufgaben auf weniger Köpfe verteilt werden, sagt Joachim Bühler vom TÜV-Verband.
Hier sehen wir so ein Stück weit, wie sich die Arbeitswelt verändert hat. Also das Agieren in interaktiven, in interdisziplinären Teams. Arbeitswelten auch durch die Digitalisierung verschwimmen, gehen übereinander. Wir haben mehr und mehr, ich sag mal, themenfeldübergreifende Arbeitssituationen. Und da kommt es eben neben der Fachkompetenz immer stärker auf die sogenannten Soft Skills an. Und das wird von den Unternehmen auch erkannt und hier gezielt in Weiterbildung investiert.
Bei der Digitalisierung wirft besonders künstliche Intelligenz noch viele Fragen auf. Mehr als jedes zehnte Unternehmen gibt in der Umfrage an, dass KI-Anwendungen in den kommenden Jahren viele Tätigkeiten von Mitarbeitern ersetzen werden. Die Hälfte der Unternehmen sagt, Mitarbeitende müssen den Umgang mit KI lernen. Trotzdem sehen mehr als zwei Drittel aktuell keine Notwendigkeit für KI-Weiterbildungen.
Wir gehen davon aus, dass viele das eben noch als ein Zukunftsthema sehen. Und das ist etwas, womit man sich beschäftigen müsste. Aber die Relevanz für die unmittelbare aktuelle Praxis wird noch nicht in dem Maß erkannt.
Klar ist, der Bedarf an beruflicher Weiterbildung in künstlicher Intelligenz wird in den nächsten Jahren steigen. Alan Bartel, IT-Lehrer seit bald 40 Jahren, sagt, in der Praxis ist vielen Mitarbeitenden die Relevanz von KI schon längst klar. Die Zweifel findet man eher in der Führungsetage.
Es ist immer die Frage, wen man da genau fragt. Genau, von oben hat man ein Oh. Und von unten her wünschen sich natürlich die Leute, die Mitarbeiter und Mitarbeitenden, ja, wir brauchen das und wir müssen es ja letztendlich einsetzen. Und lieber jetzt gut geschult zu sein und mit zu denen gehören, die die KI auch, ich sag mal, kontrolliert, als irgendwann von der KI kontrolliert zu werden.
Im Unterschied zur letzten Erhebung des TÜV vor 2 Jahren wurden dieses Mal nur Unternehmensführungen befragt, nicht die Mitarbeitenden selber. Doch auch auf sie kommt es an, um die Weiterbildung in Deutschland voranzubringen.
Musik ist schön, macht aber viel Arbeit. Wer Berufsmusiker oder Musikerin werden möchte, hat es gar nicht so leicht. Je nach Musikinstrument steckt hinter bravourösem Können über Jahre viel Lebenszeit, die fürs Üben draufgegangen ist. Und an einer Musikhochschule angenommen zu werden, das ist gar nicht mal so einfach. Wer es schafft, will auch hier durchhalten. In den vergangenen Jahren ist immer wieder einmal von Machtmissbrauch an Musikhochschulen zu hören gewesen, einem System, das von Demütigungen, Beleidigungen und sexueller Belästigung geprägt ist. Dass es sich nicht um Einzelfälle handelt, zeigt eine Umfrage, die Studierende initiiert haben. Seit Juni vergangenen Jahres wurden dafür mehr als 600 Erfahrungsberichte von über 160 Studierenden an Musikhochschulen in Deutschland, Österreich und der Schweiz gesammelt. Jetzt hat sich die Initiative an die Öffentlichkeit gewandt. Meine Kollegin Britta Mersch hat sich damit befasst. Was zeigen diese Dokumente?
Die Erfahrungen, die zeigen wirklich zahlreiche Missstände auf. Es geht um verbale Abwertungen, es geht um rassistische Bemerkungen und auch um sexuelle Übergriffe. Ich konnte auch mit einer Studentin persönlich sprechen. Sie hat nach dem Abitur ein Studium an einer Musikhochschule im deutschsprachigen Raum begonnen und sie möchte anonym bleiben. Deshalb haben wir ihre Aussage neu einsprechen lassen.
Ich habe nach fast jeder Unterrichtsstunde heftige Kritik bekommen. Mir wurde das Gefühl vermittelt, die Schlechteste in der Klasse zu sein. Das Unterrichtsklima war geprägt von massivem Druck und massiver Angst. Der Professor hat mir den Eindruck vermittelt, dass er mich jederzeit aus der Klasse werfen kann, wenn ihm mein Spiel nicht gefällt, dass ich völlig falsch an der Hochschule bin. Dabei hat er mich ja mit ausgewählt. Mein Selbstbewusstsein wurde in dieser Zeit komplett zerstört.
Ein Problem ist, dass Studierende an Musikhochschulen von ihren Dozierenden oft sehr abhängig sind, sich oft sehr abhängig fühlen. Sie arbeiten ja in kleinen Klassen an ihren Instrumenten, hauptsächlich im Einzelunterricht. Und da Missstände anzusprechen und sich Hilfe zu suchen, das sei für viele schwierig.
Es ist jetzt nun nicht das erste Mal, dass wir davon hören, dass Studierende auf Missstände im Musikstudium aufmerksam machen. Wie sind Sie einzuordnen, diese Fälle?
Es ist ein Problem, was schon länger da ist. Es gab zum Beispiel vor 3 Jahren schon einen Brandbrief, den Studierende veröffentlicht haben. Auch da tauchte das Thema Machtmissbrauch auf. Da wurden verbindliche Evaluationen gefordert und auch Beschwerdestellen, an die sich Studierende wenden können. Denn wer problematische Situationen erlebt, der hat oft Angst, etwas zu unternehmen. Das sagt auch diese Musikerin. Sie ist Sängerin. Sie hat ihr Studium inzwischen beendet. Und auch ihre Aussage haben wir neu einsprechen lassen.
Ich frage mich immer noch, warum habe ich das mit mir machen lassen? Es ist schwierig zu beschreiben, weil sich dieses Klima, in dem man sich zu vielen Dingen genötigt fühlt, aus so vielen Kleinigkeiten zusammensetzt. Einzeln für sich genommen wäre das ein oder andere vielleicht gar nicht so schlimm. Trotzdem gibt es auch krasse Grenzüberschreitungen. Ich wurde gefragt, ob ich die Pille nehme. Meine Lehrkraft war der Meinung, dass sich die Hormone negativ auf meine Stimme auswirken können. Ich habe die Pille dann abgesetzt. Ich wollte alles tun, damit ich Bestleistungen abliefere.
Und das ist wirklich ein drastisches Beispiel, wie Dozierende auch in das Privatleben der Studierenden einwirken.
Haben die Studierenden denn jetzt nach dieser Umfrage, die sie an die Öffentlichkeit bringen, die Hoffnung, dass sich etwas bewegt, etwas verändert?
Das haben sie. Sie haben auch einen Forderungskatalog geschrieben. Der wurde im Dezember an Rektorate von Musikhochschulen geschickt. Und da geht es auch nochmal darum, dass sie fordern, dass sich Dozierende weiterbilden, dass Hochschulen Kontrollmechanismen schaffen und dass sich auch der Wechsel einer Lehrkraft nicht negativ auf die eigene Karriere auswirkt.
Jetzt, wo die Studierenden an die Öffentlichkeit gegangen sind, gab es da schon erste Reaktionen?
Ich konnte mit Christian Fischer sprechen. Er ist Vorsitzender der Rektorenkonferenz der Deutschen Musikhochschulen. Er sagt, das Thema werde in der Rektorenkonferenz diskutiert. Es gäbe eine Antidiskriminierungs-AG, die arbeitet auch an einem Positionspapier. Es gäbe auch Hochschulen, die bereits Beschwerdestellen eingerichtet hätten. Und den Verantwortlichen sei klar, dass bestimmte Linien nicht überschritten werden dürfen.
Wir brauchen keine schwarze, rückwärtsgewandte Pädagogik, sondern wir brauchen natürlich eine menschenwertschätzende Pädagogik. Und das ist natürlich auch ein Fingerspitzengefühl der Pädagogen, wie sie diese Balance zwischen hohen Leistungsanforderungen und individuellen Situationen oder Schwächen, die dann noch zu bearbeiten sind, wie sie das hinkriegen. Das ist natürlich pädagogische Kunst, würde ich das mal nennen. Und Leid darf nicht dazugehören. Also das ist gar keine Frage.
Aus seiner Sicht sind aber die problematischen Fälle eher die Ausnahme und nicht die Regel. Das könne Christian Fischer auch mit Blick auf seine eigene Hochschule für Musik in Trossingen in Baden-Württemberg sagen. Er kann sich trotzdem vorstellen, dass eine wissenschaftliche Studie in Auftrag gegeben wird, damit dann problematische Fälle wirklich auch sichtbar werden.
Macht Missbrauch an Musikhochschulen? Informationen von meiner Kollegin Britta Mersch. Dankeschön.
Sehr gern.
Schulstraßen zur Verkehrsberuhigung und als Maßnahme gegen Elterntaxis, die morgens das Schultor zuparken. Das ist keine ganz neue Idee. Es gibt bereits Pilotprojekte. Vor knapp 2 Monaten haben wir hier bei Campus und Karriere aus Köln berichtet. An 4 Standorten werden während der Pilotphase morgens und nachmittags, also immer zu Beginn und zum Ende der Schulzeit, Straßen für Fahrzeuge gesperrt. Die Kinder kommen ohne Autohupen und quietschende Reifen bzw. Bremsen zu Fuß oder mit dem Fahrrad zum Unterricht. Das Modell selbst macht nun Schule. Das NRW-Verkehrsministerium hat einen entsprechenden Erlass zu Schulstraßen herausgegeben. Vivian Leue weiß mehr.
Es ist 7.45 Uhr am Morgen. Julia Schnettger steht an einer Straßenabbiegung in Essen-Holsterhausen.
Also wir haben hier die Pylone angeschlossen.
Die Mutter einer Grundschülerin und weitere Eltern stellen rot-weiße Warnhütchen auf die Badelebenstraße. Denn die ist jetzt gesperrt, wie Julia Koch erklärt.
Wenn die Pylone da nicht stehen, also wenn wir mal 5 Minuten vor Ende der Sperrung die wegstellen, es fährt halt sofort jemand durch. Die Straße ja gesperrt bleibt.
Und zwar für jeweils bis zu 1 Stunde, jeden Morgen, Mittag und Nachmittag. Ein großes Verbotsschild weist seit September darauf hin, nur Bewohnern ist die Zufahrt gestattet. Denn an der schmalen, knapp 200 Meter langen Einbahnstraße gibt es 2 Schulen, ein Gymnasium und eine Grundschule. Allein morgens kommen mehr als 1.700 Schüler und Schülerinnen die kurze Straße entlang, erklärt Klaus Kordowski, Vater einer Grundschülerin.
Das war morgens hier ein konstanter Strom an Elterntaxis, der sich dann hier langschlängelte und die Eltern haben direkt vor dem Schultor ihre Kinder rausgelassen. Und das führte natürlich dann zu Problemen mit den Kindern, die aus dem Stadtteil zu Fuß kommen, die die Straße hier kreuzen müssen und zu gefährlichen Situationen.
Durch die Einrichtung der Schulstraße, also der zeitweisen Sperrung, habe sich die Lage beruhigt. Nur Bisher brauchten Kommunen vor allem Mut, um solche Sperrungen durchzusetzen. Denn Schulstraßen stehen nicht explizit als Möglichkeit im Gesetz.
Es gibt da diese Fragezeichen und es gibt unterschiedliche Fragezeichen beim Straßenverkehrsrecht und beim Straßenrecht,
sagt der Berliner Verkehrsrechtler Olaf Dilling. Er hat ein Rechtsgutachten zum Thema Schulstraßen verfasst. Das Straßenverkehrsrecht, die StVO, sei recht starr und unflexibel und zudem Bundesrecht, erklärt er.
Da haben die Länder gar nicht so viel mitzureden.
Aber es gibt auch noch das Straßenrecht und das ist Ländersache.
Also im Straßenrecht ist es sehr viel breiter, was man da machen kann, als wenn man eine Widmung macht oder eine Teileinziehung. Teileinziehung bedeutet, dass eine Straße nur noch für bestimmte Verkehrsarten gewidmet ist und man dann zum Beispiel eine Fußgängerzone hat oder eine Fahrradzone.
So sind auch temporäre Teileinziehungen möglich, also etwa die zeitweise Sperrung einer Straße für Schulen. Nun hat sich auch das NRW-Verkehrsministerium des Themas angenommen. Staatssekretär Viktor Haase besuchte die Schulstraßenprojekte in Essen und Köln.
Und war bei beiden Straßen total beeindruckt, wie gut das funktioniert und wie schnell die Kinder die Straßen da auch in Beschlag nehmen. Und das ganz entspannt war vor Ort.
Blieb die Frage der Rechtsunsicherheit.
Da haben wir jetzt eine Lösung gefunden, haben die Kollegen bei uns aus dem Haus etwas erarbeitet, einen Erlass gemacht. Das hört sich aber so ein bisschen an, das und das muss man tun. Der Erlass ist aber eher so eine Art Handlungsanleitung und eine Art Kochrezept, wie man es rechtssicher, wenn man es will, umsetzen kann vor Ort.
Kurz gesagt rät das Ministerium Kommunen, Schulstraßen über die straßenrechtliche Teileinziehung einzurichten. Das heißt, die Straßen für bestimmte Uhrzeiten nur dem Fuß- und Radverkehr zu widmen.
Das ist ein gangbarer Weg. Entscheidend ist ja, dass am Ende es geht, dass man es dauerhaft einrichten kann und auch nicht nur als Schulversuch.
Es scheint, als hätten viele Kommunen in NRW nur darauf gewartet.
Wir haben enormes Feedback. Seitdem das jetzt auch öffentlich geworden ist, werden wir überrannt mit Nachfragen und Artikeln, aber sehr positiven Resonanzen. Und ich glaube, das kommt sehr viel mit in Bewegung.
Wichtig ist Viktor Haase noch zu betonen, dass Eltern, die ihre Kinder weiterhin mit dem Auto bringen wollen, das auch tun könnten. Nur eben nicht bis vors Schultor, wie das Beispiel in Essen zeigt. Vater Klaus Kordowski steht am Ende der Badelebenstraße, an der Kreuzung zur vielbefahrenen Holsterhauser Straße und zeigt auf eine lange Parkbucht.
Wir haben jetzt eine von drei Elternhaltestellen, Haltezonen. Also aus allen drei Richtungen bestehen da Möglichkeiten, morgens die Kinder rauszulassen.
Die Stadt Essen möchte, ähnlich wie Köln, die Schulstraße nun verstetigen und aus dem Verkehrsversuch eine dauerhafte Einrichtung machen.
Wir wollen das Thema vertiefen mit Erfahrungen aus Köln. Dort hat die Vinzenz-Stadtschule 2021 das Projekt Schulstraße gestartet. Karin Leusner ist Leiterin der Grundschule und uns telefonisch verbunden. Schönen guten Tag, Frau Leusner.
Guten Tag.
Sie sitzen im Lehrerzimmer und ich will Sie fragen, Helikoptereltern, die ihre Kinder am liebsten mit dem Auto bis ins Klassenzimmer bringen würden, die gibt es ja schon seit vielen Jahren. Man kann sich darüber lustig machen, man kann es ärgerlich finden und psychologisch für mehr als fragwürdig halten. Was hat bei Ihnen und Ihrem Kollegium dazu geführt, dass Sie sich irgendwann gesagt haben, es reicht, wir müssen etwas tun und zu konkreten Maßnahmen greifen?
Wir sind eine Schule in der Innenstadt von Köln in Ehrenfeld. Und bei uns ist immer viel los auf der Straße und da haben es die Kinder grundsätzlich einfach schwerer zu Fuß, so wie wir das von früher kennen, gesichert und unbeschwert zur Schule zu kommen. Und da gibt es viele Eltern, die ihre Kinder mit dem Auto bringen. Wir haben viele Sachen schon vorher probiert. Wir haben Einzelgespräche immer geführt mit den Verkehrsteilnehmern, mit den Eltern. Wir haben die Eltern immer darauf hingewiesen, da hat sich nichts geändert. Und letztendlich sind betroffene Eltern auf uns zugekommen und haben gesagt, können wir da nicht irgendwas machen, dass die Straße beruhigter wird, dass die Kinder in Ruhe zur Schule kommen können?
Wie fallen denn jetzt Ihre Erfahrungen aus? Was bringt die Schulstraße? Ich vermute erstmal mehr Sicherheit für die Kinder.
Genau, mehr Sicherheit für die Kinder. Damit war auch verbunden, dass wir natürlich auf die allgemeine Verkehrsproblematik im Unterricht und mit den Eltern im Gespräch eingehen mussten und das auch getan haben über eine längere Zeit und werden das auch weiterhin tun. Aber die gesamte Situation, auch wie man zur Schule kommt, wurde auch von Eltern und Klassengemeinschaften thematisiert. Und da hat sich auch was geändert. Eigentlich, das war gar nicht so beabsichtigt, es ist ein hervorragender Nebeneffekt, der dabei eingetreten ist. Die Kinder kommen morgens früh in Ruhe zu Fuß zur Schule. Viele werden auch noch von ihren Eltern zu Fuß hierher gebracht. Und dann ist unterwegs schon eine Frische und eine Entspannung bei den Kindern. Die Atmosphäre im Schulgebäude ist viel entspannter als zu der Zeit, wo die Eltern ihre Kinder noch bis zum Tor gebracht haben und dann noch Instruktionen gegeben haben oder selber gestresst waren durch die Verkehrssituation auf der Straße und dieses angespannte Verhalten auch auf die Kinder übertragen hat. Wir haben eine entspannte Startsituation im offenen Anfang und im Unterricht unserer Klassen beobachtet. Die Kinder sind frisch und fitter drauf.
Das heißt, der Weg ist ein Teil des Ziels.
Genau. Es ist ja auch ein Schulweg. Die Kinder sind ja auch auf diesem Schulweg versichert. Also sobald die ihre Haustür verlassen, sind sie schon im Schulbetrieb im weitesten Sinne. Und deswegen ist dieser Weg auch eine wichtige Sache zum Selbstständigwerden, zum Abbauen von irgendwelchen Vorerlebnissen, um dann in der Schule in Ruhe starten zu können mit den Inhalten.
Nehmen die Eltern die Schulstraße in der Mehrheit an und verstehen den tieferen Sinn?
Ja, das tun sie, auch wenn es ihnen am Anfang schwer gefallen ist. Denn es heißt ja auch ein Stückchen loslassen und die Kinder tatsächlich den Freiraum zu geben, den sie nicht mehr mit kontrollieren können oder beobachten und versorgen können. Die Eltern, das ist ein langer Prozess, nehmen das wahr und wissen auch, dass das auf jeden Fall notwendig ist. Ja, es gibt natürlich auch ein paar Eltern, die die Bequemlichkeit weiterhin haben oder den Zeitdruck am frühen Morgen, um ihre Kinder zu bringen oder auch nachmittags nach der Arbeit abzuholen. Aber es ist wichtig, auch so ein äußeres Zeichen zu setzen, dass sich Schule ändert. Und das haben die Eltern, glaube ich, wirklich verstanden.
Sie hatten gesagt, es gibt auch Ausnahmen. Wie gehen Sie mit solchen hartgesottenen Helikoptermüttern oder Vätern um? Wie versuchen Sie da noch Bewusstsein zu schaffen?
Wir müssen ja ständig im Gespräch und wollen auch ständig im Gespräch mit den Eltern sein. Und dann nutzt eigentlich tatsächlich nur das direkte Gespräch und nach den Sorgen zu fragen und mit den Eltern gemeinsam zu überlegen, wie man diese Sorgen ein bisschen mehr in den Griff bekommt.
Welche Argumente helfen am ehesten?
Dass auch eine Vorbereitung ist auf das Leben der Kinder. Sie wohnen alle in der Stadt. Man kann Kinder begleiten. Man darf nicht seinen Zeitplan über den der Kinder stülpen. Und das verstehen die meisten schon.
Die Schulstraße vor der Vinzenzstadtschule in Köln ist ein Projekt. Haben Sie Sorge, dass sie wieder aufgelöst werden könnte und keine Verstetigung trotz dieses Erfolgs, den Sie da erleben, erfolgen wird?
Ja, habe ich, weil wir auch noch nichts Schriftliches in der Hand haben. Das ist ja ein Pilotprojekt gewesen, was einst bis Ende Februar gehen sollte. Ich habe dann vom Dezernenten erfahren, dass man das verlängert und die Verstetigung angestrebt wird. Aber solange ich das nicht schriftlich habe, muss ich ein bisschen noch wachsam bleiben.
Sind Sie trotzdem gute Hoffnung sozusagen, dass die Verstetigung stattfinden wird?
Also ich glaube, dass das nicht mehr zurückgehen kann. Und ja, ich bin guter Hoffnung, dass die irgendwie stattfinden wird. Es dauert halt auch immer alles ein bisschen länger, als wir das uns manchmal wünschen. Und ich bekomme unfassbar viele Rückmeldungen von anderen Schulen und nicht nur aus Köln, die auch an dieser Idee interessiert sind. Denn das Problem ist ja allgegenwärtig. Der Verkehr nimmt überall zu, die Autos werden alle größer und die Kinder werden nicht gesehen. Es geht in erster Linie darum, dass unsere Kinder eine Chance haben, in der Stadt einfach auch groß werden zu können, ohne Gefahr. Und es darf halt nicht erst was passieren, bevor man dann reagiert.
Karin Leusner, Leiterin der Vinzenzstadtsgrundschule in Köln, über ihre Erfahrungen mit einer Schulstraße. Danke Ihnen für Ihre Zeit.
Ja, ich danke Ihnen.
Schulstraßen, ein sinnvolles Konzept für alle Schulen. Wer mehr wissen möchte, den empfehle ich die Sendung Hintergrund zum Thema heute im Deutschlandfunk ab 18.40 Uhr. Und das war's von Campus und Karriere mit Thekla Jahn. Wer nicht alles hören konnte, unsere Beiträge gibt's übrigens auch in unserer DLF-Audiothek-App.